Herzlich willkommen zum Yeet Podcast, zu einer Zwischenfolge mit meiner lieben Kollegin Sari. Hallo.
Hallo Lilith.
Wir haben heute das Thema Populismus und wie wir ihm in den sozialen Medien begegnen können. Wir hatten die Wahlen in Thüringen und Sachsen zum Landtag und Brandenburg steht bevor. Und deswegen haben wir gedacht, sprechen wir einmal darüber, wie es uns damit geht, so dass die AfD so stark geworden ist vielleicht, aber auch was wir selbst tun können, um Populismus zu begegnen in sozialen Medien oder auch auf der Straße, in unserer Nachbarschaft, ganz egal. Sari, wir hatten gleich nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen, hast du eine Umfrage eingestellt in unserer Story.
Erzähl genau. Mal. Am Morgen nach den Wahlen, am Montag, haben wir eine Umfrage gemacht in der Story und haben unsere FollowerInnen gefragt, wie geht's euch heute Morgen nach der Wahl? Weil ich habe gemerkt, es gab viele Reaktionen, also die Leute haben viele Emotionen dazu und deshalb fand ich es spannend, einfach mal nach dem Gefühl zu fragen, wie ist das denn so? Und als Auswahlmöglichkeit haben wir gegeben, wütend, ratlos, kämpferisch, oder anders, sozusagen. Es gibt natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl an Auswahlmöglichkeiten. Man hätte natürlich noch viel mehr Emotionen aufzählen können, aber das waren mal so die drei, auf die ich mich beschränkt habe und dann noch eben ganz anders. Und es haben insgesamt 180 Menschen geantwortet. 18% haben gesagt, sie fühlen sich wütend, 59% ratlos, also ein ganz schön großer Anteil, und 10% hat gesagt kämpferisch. 13% hat für irgendwie anders gestimmt.
Ja, also fast 60% ratlos, ja. Würde ich auch, könnte man auch ein bisschen als ohnmächtig deuten, ne? Also was passiert eigentlich als nächstes? Oder was kann ich tun? Deswegen, heute die Folge dazu, was kann ich eigentlich tun? Also jetzt vielleicht nicht das ganz große Rad zu drehen, wir sind nicht Politikerinnen und Politiker und haben nicht die ganz große Verantwortung, aber jeder kann an seinem Platz wahrscheinlich was tun. Und einige der Yeet Creator haben natürlich auch und andere auch aus der digitalen Kirche Posts verfasst nach den Wahlen. Über die möchten wir in diesem Podcast auch sprechen. Und wir möchten sprechen, wie ihr erstmal Populismus erkennt. Das machen wir gleich. Also was sind eigentlich so drei Indikatoren, an denen man Populismus erkennt? Und dann, welche Strategien es gibt, ihnen zu begegnen. Ja, fangen wir kurz an mit, wie erkenne ich Populismus, wenn ich ihn sehe? Da habe ich bei Ingrid Brodnik geklaut, die ein Buch geschrieben hat, Wieder die Verrohung. Die werde ich auch Ende des Monats noch oder Anfang Oktober interviewen. Und dann, die bekommt ihr auch nochmal im Yeet-Podcast zu hören, weil das Buch ganz cool ist und auch sehr hilfreich, weil was sie nämlich macht, ist, sie gibt sehr viele Tipps. Und sie zitiert sehr viele Leute und die Definition ist von einem, der nennt sich Blasnik, ein Forscher über Populismus. Wie erkenne ich den? Und das geht so. Erstens, Populismus sagt, ich bin das Einzige, das stimmt. Also ich bin die Wahrheit und das ist richtig. Also es ist nur das, was ich sage, ist richtig. Zum Beispiel die AfD sagt, wir sprechen für das Volk. Oder religiöser Fundamentalismus sagt, ich habe die einzige Wahrheit, die für alle gilt. Es gibt nur diese eine. Punkt zwei wäre dann, diejenigen, die mit dieser Wahrheit vertreten werden, sind eine homogene Masse. Also ich spreche für Menschen, die alle so denken. Ne? Man versteckt sich so ein bisschen hinter einer großen, angeblichen großen Menge von Menschen, die genau so denken, die man vertritt. Also deswegen hat man als Populistin auch Autorität, weil man ja eben für so viele spricht. Und Punkt drei wäre, es gibt immer ein Wir gegen die. Es gibt immer eine Elite oder eine Verschwörung, gegen die der oder die Populistin sich für die Masse durchsetzen muss. Also es ist auch so ein Robin Hood-Anspruch. Also wir retten euch jetzt. Das Lebensgefühl, was Leute auszeichnet, die sich Populismus bedienen, ist Wut und Ungerechtigkeit. Das ist so das Lebensgefühl.
Na, wie praktisch. Ausgerechnet diese zwei Gefühle, mit denen man auch auf Social Media so gut mit dem Algorithmus spielen kann, ne?
Ja, ja, das erklärt natürlich auch, warum Populisten so gut funktionieren auf Social Media, ne? Ja. Da sprechen wir auch gleich noch ein bisschen zu. Aber erstmal vielleicht wollten wir erzählen, was unsere Yeet Creator so gepostet haben. Weil das ist nämlich anders als Wut und Ungerechtigkeit anzuklagen. Also ich würde es schon auch als sehr konstruktiv bezeichnen. Und gehört dann am Ende auch wahrscheinlich zu den Tipps, wie man sich als, wenn man selbst postet, wie man sich verhalten kann.
Ja, also Sarah und Quinten haben sehr schnell reagiert, noch am Sonntagabend haben beide gepostet.
Sarah Wetscherer, vielleicht sagen wir dazu, Mojumi.
Genau.
Und Pastor Vanikamp.
Ja, und Sarah hat darauf hingewiesen, dass Rassismus uns voneinander trennen will, so wie jede Form von Diskriminierung auch, hat sie geschrieben. Und Ziel ist es, eine Empathielücke zu schaffen, damit es uns leichter fällt, einander zu unterdrücken und auszubeuten. Weiter schreibt sie, es gibt vor allem einen Weg, all das zu überwinden. Hört euch zu und glaubt einander. Also sie appelliert an die Empathie, sie appelliert an die Gemeinschaft.
Und damit hat sie auch was beschrieben, was Populismus auszeichnet, dieses Wir gegen die. Und es bedeutet ja auch, wir empfinden keine Empathie. Also wenn sie Empathielücke sagt, meint es ja auch, ne, die anderen sind ganz ausgeschlossen aus unserer Gefühlswelt. Das sind eigentlich, sind Leute, gegen die wir uns auflehnen müssen. Also sie deckt damit auch Populismus auf mit diesem Post.
Und sie warnt uns davor, selbst in diese Falle zu tappen, ne? Also sie sagt, hört euch zu, glaubt euch eure unterschiedlichen Perspektiven.
Ja.
Und dann können wir weiterreden. Aber im ersten zuhören und glauben, was das Gegenüber sagt.
Ja, die Leute in ihrer eigenen Lebensrealität wahrnehmen und ernst nehmen.
Genau.
Was hat Quinton geschrieben?
Quinton hat geschrieben, in herausfordernden Zeiten wie diesen möchte ich an die transformative Kraft einer solidarischen Gesellschaft glauben. Und dann kam im zweiten Slide sozusagen ein Aber. Da schreibt er nämlich, echte Veränderung entsteht jedoch nur durch kontinuierliches Engagement für Gerechtigkeit und Demokratie. Also von ihm ist es sozusagen auch eine Mahnung oder eine Ermutigung, ja, sich weiter dafür einzusetzen für unsere Demokratie, für Solidarität und Gerechtigkeit. Er sagt, wir dürfen eben nicht resignieren. Und er sagt auch nochmal ganz deutlich, Antirassismus und auch Demokratie, das ist kein Zustand, sondern das ist ein fortwährender Prozess. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern. Wenn wir uns nicht dafür einsetzen, dann steht's ganz schlecht um die Demokratie.
Ich finde es immer wieder bemerkenswert, mich schockiert es immer wieder tatsächlich, dass Tino Chrupalla von der AfD direkt nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen gesagt hat, der Wähler hat entschieden, und das sagen die demokratischen Parteien doch auch. Ich fand es so faszinierend, dass das einfach so durchging, auch im Tagesthemen, nee, es war heute Journal-Interview. Also ganz deutlich zu sagen, ja, wir sind keine demokratische Partei, sondern die demokratischen Parteien sagen doch auch, und deswegen sind wir jetzt dran. Das ist so irre. Und deswegen ist es gar kein No-Brainer zu sagen, Demokratie ist ein Prozess und wir setzen uns dafür ein, weil so ein Zitat, wo dann der Moderator noch nicht mal mehr drauf eingegangen ist, der ist auf vieles andere eingegangen, was Tino Chrupalla gesagt hat. Aber darauf nicht. Und wenn man darauf schon nicht mehr reagiert, weil es schon klar ist, dass die AfD sich anscheinend nicht als demokratische Partei versteht, dann ist es super wichtig, das immer wieder zu erwähnen. So traurig das ist, ne?
Es gab dann auch noch einen dritten Post aus unserem Netzwerk von Theresa Brückner, Theresa liebt, und die hat aufgegriffen, dass sie eben auch aus dem Osten kommt und hat dafür, ja, Sätze benutzt, unter anderem, die vorher von Paula Nowak auch auf Instagram gepostet wurden, nämlich im Osten geboren, im Osten aufgewachsen, im Osten zu Hause und trotzdem nicht rechtsextrem. Und Theresa hat nochmal ganz deutlich in ihrem Post darauf hingewiesen, dass 2/3 der Menschen im Osten eben nicht für eine rechtsextreme Partei gestimmt haben. Dass also wir uns nicht dazu verleiten lassen sollen, zu sagen, alle die im Osten, die wählen rechtsextrem und wir dann wieder bei einem die und wir Bild sind. Rechtsextremismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das hat auch Quinton in seinem Post geschrieben. Theresa betont es auch nochmal. Mhm. Und deswegen geht's uns alle an.
Ja, und es sind ja sogar noch mehr, es sind eigentlich 4/5, ne, bei einer Wahlbeteiligung von 60%. Trotzdem sind die Nichtwähler natürlich auch problematisch. Also
die sich rausgehalten haben, ne?
Ich erinnere mich auch noch, das fand ich auch bemerkenswert, an ein Zitat auch, was sie im Heute-Journal dann gezeigt haben. Hatten sie einen Passanten in Thüringen auf der Straße gefragt, wie er das so findet, dass jetzt die AfD so stark geworden ist. Und dann sagt er, ja, ich bin eher so der Typ Nichtwähler. Aber geil finde ich das jetzt nicht. Und das fand ich auch krass, wie weit es eigentlich schon gekommen ist, wie die Leute resignieren auch durch diesen populistischen Vormarsch, also dass so vieles mittlerweile auch sagbar ist, wo Leute vorher noch protestiert haben und es jetzt eigentlich nicht mehr tun. Deswegen finde ich das jetzt mittlerweile, wir haben uns ja oft jahrelang gerungen, darf man jetzt rechtsextrem sagen, ab wann sagst du das? Aber jetzt, wo die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ne, und dann ist es wirklich, ist nicht zu banalisieren eigentlich.
Aber wie verrückt dann zu sagen, ich finde das nicht gut. Und eigentlich kannst du was dagegen tun. Du kannst wählen gehen und sagen, ja, aber ach, wählen gehen, na, ist nicht so mein Ding.
Das ist wie irgendwie so eins, mag ich lieber Chips oder Schokolade? Nee, ich bin nicht so der Typ Süßigkeiten. Ja. Also so hörte sich das an. Ne? Es ist nur eine Möglichkeit von vielen.
Mach ich
ist
halt
nicht. Ist
nicht
meine Lebenswelt, mach ich
egal.
Nicht. Ja. Deswegen sind wir ganz schön dankbar. Es haben noch mehr Leute aus unserem Netzwerk natürlich was gesagt und gute Posts verfasst und auch andere Menschen der digitalen Kirche. Aber wir machen ja hier eine Kurzfolge, deswegen mal die. Und jetzt die Tipps, die wir angekündigt haben, was wir auf Social Media oder auch sonst tun können, wenn wir Populismus bemerken. Und eine interessante Studie, die zwei Forscher, wir werden das auch verlinken dann in den Shownotes, haben das in den USA getestet mit Republikanern und Demokraten, war es, glaube ich. Sie haben Leute Wahlvideos gucken lassen und dann haben sie geguckt, was aktiviert die Leute dazu, zu interagieren. Also zu liken, zu kommentieren, ne, oder zu versenden. Und es gab zwei Emotionen, die an Platz 1 lagen. Emotion 1, die Leute zur Interaktion beflügelt hat oder dazu motiviert hat, war die Wut. Wenn du wütend bist oder erregt, ja, die Empörung, dann trittst du in Aktion. Und das ist natürlich das, wie Populismus funktioniert. Du machst wütend, du sagst, hier ist eine Ungerechtigkeit, ich muss mich jetzt zur Wehr setzen, ihr müsst euch alle zur Wehr setzen. Deswegen funktioniert das so gut, der Populismus in den sozialen Medien. Und das zweite Gefühl, aber was am Platz 2 war, und das finde ich eigentlich total schön, dass das so ist, das nennt sich Karma-Muta.
Ja, das Wort ist schon so schön, ne? Aber das musst du jetzt wahrscheinlich nochmal näher beschreiben. Ich hatte es vorher auch noch nicht gehört.
Ja, habe ich auch bei Ingrid Brodnik, sehr schlaue Person, aus ihrem Buch habe ich das kennengelernt, dieses Wort. Das ist ein Wort aus dem Sanskrit und das bedeutet Mitgefühl haben und sich tief berühren lassen. Also Ingrid Brodnik beschreibt es in ihrem Buch mit, ein kleines Äffchen hält die Arme auf und ein anderes kleines Äffchen fällt ihm in die Arme und dann sagt man, oh.
Und dann will man es auch sofort an seine Freunde weiterschicken, ne?
Ja.
Ja.
Die Posts, die du zitiert hast von Sarah, von Quinten und von Theresa und von Paula, die haben ja auch das stark gemacht. Dieses ja. Mitgefühl haben, anderen zuhören, sich berühren lassen von anderen. Und das ist tatsächlich das. Es dauert ein bisschen länger. Also es geht viel schneller, Leute wütend zu machen. Also Leute sind schon wütend, wenn jemand falsch rum ein Pizzastück beißt, also erst den Rand beißen, ne? Krass, ja. Wer macht sowas? Spinnst ja. du? Oder der, die das Nutella? Wenn jemand sagt, heißt das Nutella? Und dann kommen gleich Leute, Entschuldigung, es geht ganz schnell. Karma-Muta dauert einen Moment länger. Das heißt, die Videos müssten länger sein. Aber als Creator können wir auf Posts setzen, in denen es um Mitgefühl und um Zuhören geht. Und das ist ein Auftrag für uns.
Auf jeden Fall, ja.
Und wir haben übrigens auch ein Reel dazu gemacht. Vor 2 Wochen ungefähr. Und da haben wir auch Karma-Muta erklärt.
Ja, genau. Seht ihr auf unserem Instagram-Kanal, genau.
Der zweite Tipp, intellektuelle Demut zeigen. Das finde ich auch wahnsinnig schön. Kannst du was vorstellen drunter?
Ja, vermutlich eher so eine Haltung, in der ich sage, ich weiß nicht alles. Ja. Nicht so besserwisserisch zu sein.
Ja, ist gar nicht so leicht, ne?
Uns begegnet es ja tatsächlich ganz, ganz oft, gerade in der christlichen Bubble, ne, dass Leute sagen, ne, was ihr da sagt, das stimmt aber überhaupt nicht. Und die einzige Wahrheit ist das Wort hier in der Bibel und so.
Wie wir auch manchmal dann sagen, hallo, nee, hast einen Knall? Natürlich ist das genau so, wie wir das sehen. So. Ich habe jetzt aber mal ein Beispiel mitgebracht, damit wir bei uns selbst, jeder muss bei sich selbst anfangen, ne? Und zwar hat Markus Söder dieses Jahr am 8. März zum Weltfrauentag auf X den Frauen gratuliert, ein Bild von Markus Söder mit einem Blumenstrauß. Und darüber hat er geschrieben, die Perspektive von Frauen gehört selbstverständlich und gleichberechtigt in alle Lebensbereiche, ob in der Familie oder im Haushalt. Es geht um Blumen und Bayern. Und zwar jeden Tag im Jahr. Hashtag Frauentag, Hashtag 8. März.
Und alle gehen so gleich an die Decke, ne?
Ja, passt zu Söder, oder?
Ja, voll,
so,
absolut.
So kennen wir ihn.
Ja. Wie so. Kann er nur, ey? Gibt's doch gar nicht.
Die Bayern halt, ne?
Ja.
So. Und das Interessante daran ist, der Post war nicht von ihm. Also jemand hat anscheinend sein Konto gehackt, hat diesen Post von ihm gemacht und es haben sich halt super viele Leute darunter über ihn empört.
Ja.
Und es ist ja, obwohl ein Faktencheck ziemlich schnell, super schnell ergeben hat, der war dann auch schon, wenn man gegoogelt hat, konnte man sehr schnell finden, wenn man DuckDuckGoat hat oder so, dann konnte man sehr schnell finden, dass es nicht von ihm ist.
Ja,
und dass der schon wieder dann ganz schnell auch unten war. Aber es ist so leicht, das zu glauben. Deswegen,
genau,
intellektuelle Demut würde bedeuten, ich lese etwas, was mich krass aufregt. Und dann frage ich mich erstmal, Moment mal.
Genau, ich nutze den kleinen Moment zwischen Aktion und Reaktion sozusagen, um kurz durchzuatmen und das nicht gleich an 5 weitere Menschen zu verschicken und wütend drunter zu kommentieren, sondern frag mich erstmal, ist das wirklich von Markus Söder? Hat er das wirklich geschrieben? Finde ich dazu irgendwas im Netz?
Ja. Und durchatmen und nicht gleich reagieren, das sowieso eigentlich.
Immer. Gilt für fast alle Bereiche im Leben.
Ja. Wir geben hier Lebensweisheiten weiter.
Ja.
Dritter Tipp, den wir haben, nicht auf wir und die einlassen. Ein Kennzeichen des Populismus, das Wir und die.
Ja.
Das ist ja auch ein Verstecken hinter einer Autorität. Wir haben das ja auch in der christlichen Bubble ziemlich oft leider. So, wir.
Da wird sich hinter der Bibel versteckt.
Und wir sind halt linksgrün versifft. Wir verstecken uns hinter dem Zeitgeist.
Das stimmt, genau. Es ist Bibel versus Zeitgeist, ja.
Ja.
Ganz oft, ja.
Und da ist vielleicht auch nochmal gut, die Leute direkt zu fragen, was denkst du eigentlich? Also klar kann dann auch, ne, so eine Allgemeinheit, die Leute versuchen sich dann vielleicht weiterhin hinter dieser Autorität zu verstecken, weil es auch tatsächlich ihrem Weltbild entspricht. Und dann kommt aber wieder das Thema Empathie, weil also Leute darin ernst nehmen. Weil ich habe fast, wir hatten auch einen Post vor kurzem, Nico, über das andere Religionen auch eine Wahrheit oder eine Berechtigung haben.
Genau.
Und da hat mir jemand fast leid getan, jemand, der darunter kommentiert hat. Ich habe das gelesen und es hat mir so, weil er wirklich verzweifelt, er oder sie, ich weiß gerade gar nicht mehr, versucht hat zu sagen, ja, aber die Bibel sagt doch, es ist doch Jesu Wort, ne?
Ja. Und ich bin Jesus sagt, ich bin der einzige Weg, niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Ja, und dann Nico, der sagt, na ja, Johannes Evangelium, vielleicht hat er das ihm in den Mund gelegt und unterscheidet sich sehr von den anderen Evangelien, also historisch-kritische Exegese. Das hat der Person so wehgetan fast. Also deswegen, ich hatte fast Schmerz. Ich habe mit der Person so ein bisschen gelitten, weil sie so verzweifelt ihr Weltbild. Das ist ja wie
als die Sicherheit.
Ist wie als würdest du, da sitzt jemand am Stuhl und du ziehst eins der vier Beine weg. Ne? So war das wie so ein Unfall anzugucken. Ja, also deswegen fast gut, dass die Person weiter ins Gespräch gegangen ist. Aber du merkst so, sie schafft's fast gar nicht, wegzukommen, ne? Sondern dabei zu bleiben. Und das ist vielleicht aber da, wo du die Leute auch wirklich in ihrem Schmerz, also sie leben in dieser Welt und da, dass du das dann auch ernst nimmst und daran gehst und dann mit ihnen auch sprichst und nicht sagst, du hast einfach nur einen Hau. Also dann passe sie gleich gegen dich, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also, das auf keinen Fall. Ja, wir haben noch einen vierten Tipp. Und zwar ist das, dass man in solchen Diskussionen mit Menschen, die einer komplett anderen Meinung sind, nicht die ganze Zeit versuchen sollte, die Argumente zu entkräften, weil dadurch wiederholt man ja diese Narrative. Und je mehr man solche Argumente wiederholt, desto wahrer werden sie sozusagen, ne? Also sie werden wahrer dadurch, dass sie verbreitet werden. Und deshalb sollte man sich in Diskussionen einfach auch auf die eigenen Geschichten zurückziehen, die eigene Geschichte erzählen, ein eigenes Narrativ erzählen. Das heißt jetzt nicht, dass wir über Argumente von anderen hinweggehen sollen oder drüber bügeln sollen, aber nicht nur die ganze Zeit sich gegen etwas positionieren, sondern zu schauen, für was bin ich denn? Für was stehe ich ein? Für was engagiere ich mich?
Und vielleicht jedes Mal deutlich zu machen, hey, hier gibt's eine weitere Perspektive.
Genau.
Das ist deine Perspektive. Und genau, wenn man versucht, die aufzuräumen die ganze Zeit, ne? Ich versuche die ganze Zeit aufzuräumen, dann ist die ja im Raum. Also dann reden wir die ganze Zeit über diese Perspektive, die angeblich nicht sein soll.
Sie manifestiert sich dann irgendwie im Raum.
Und
ne?
Wir wissen ja aus der Kindererziehung, dass Kinder das nicht hören. Genau. Nicht über die Straße rennen bedeutet rennen über die Straße. So, bleib stehen.
Nein. Ja, und so aus unserer täglichen Arbeit muss ich sagen, dass wir dann ganz oft zum Beispiel auf die Vielfalt im Glauben hinweisen. Wenn ich merke, oh, das wird jetzt ganz schwierig, wir betteln uns jetzt hier hin und her mit Argumenten und wir kommen aber auf keinen grünen Zweig und nähern uns nicht an, dann finde ich es immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, okay, wir sind da nicht einer Meinung, das ist aber auch in Ordnung, solange es nichts Menschenverachtendes ist zum Beispiel. Aber wenn wir jetzt einfach theologische Differenzen haben und zu sagen, ja, das ist eine Vielfalt im Glauben, mit der dürfen wir leben.
Ja.
Und das ist auch gut, dass wir die haben.
Ich finde das auch für uns als Journalistin super wichtig, wenn man über Politik spricht, wenn die Parteien sich streiten, was ja eigentlich zur Demokratie im Kern dazugehört, Perspektivenaustausch zu haben. Wenn Sarah oder Quinten sagen, wir setzen uns für Demokratie ein, das ist ein Prozess. Es ist nicht selbstverständlich, sich streiten zu können und verschiedene Perspektiven zuzulassen. Und das ist aber eigentlich, gehört es doch dazu. Und es wird ja auch medial dann berichtet, zerlegt ihr euch wieder und es gibt Streit, ne? Es wird dann auch immer so ein bisschen sensationslüstern. Es gibt wieder Streit, trennen sie sich jetzt und kommen sie als Person überhaupt noch in Frage? Also ich finde, wir fokussieren uns zu sehr auf Personen, die Dinge sagen und verurteilen diese Personen auch zu sehr, ne, gleich. Und das machen wir in Social Media auch. Personen verteufeln sich so ein bisschen gegenseitig und verurteilen sich dann sofort. Aber zuerst mal zu sagen, okay, was sagst du in der Sache? Und auch dieses, Menschen sind eben keine homogene Masse und sie sind auch nicht nur eine Sache und sie haben vielleicht auch unterschiedliche Meinungen, weil es gibt die Homogenität ja nicht. Jede Person in sich ist ja auch sehr komplex und deswegen gibt's ja auch nicht die AfD-Wähler. Es gibt anscheinend welche, die stehen zu diesen rechtsextremen Positionen, die hören denen auch zu und hören, ne? Vielfalt tötet uns, um mal den brandenburgischen Vorsitzenden der AfD zu zitieren.
Bitte nicht.
Nein, okay. Stimmt bitte ja. Nicht. Wir haben ja gerade gesagt, das nicht machen, sondern ein eigenes Narrativ dagegen setzen. Nein, Vielfalt hilft uns wahnsinnig und vor allem die
absolut.
Vielfalt der Perspektiven.
Ja.
Und deswegen auch die auszutauschen und dann aber auch genauso zuzulassen, wenn jemand was sagt, was einem nicht passt.
Ja.
Ist rund, oder, Sari?
Das war doch ein schönes Schlusswort, Lilith.
Ja. Finde ich auch. Es war sehr schön. Hat mich gefreut, dass wir zusammen aufgenommen waren.
Ja.
Und ich hoffe, ihr habt auch einen Mehrwert von dieser Folge. Schreibt uns doch sehr gerne, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren. Oder wenn ihr Tipps für Social Media braucht, dann abonniert doch unseren Newsletter auf eat.de/newsletter. Genau.
Ja.
So, und dann freuen wir uns auf euch beim nächsten Mal.
Ciao.